Herzlich willkommen zu Hörvermögen, der Podcast zur Geldveranlagung und Finanzbildung der Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH.
Ein kurzer Hinweis vor Beginn unseres Podcasts. Die im Podcast besprochenen Wertpapiere stellen keine spezifischen Anlage- oder Kaufempfehlungen dar. Die Moderatoren und Privatconsult haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und nun wünschen wir Ihnen interessante Einblicke mit Hörvermögen. Und falls euch Begriffe nicht ganz klar sind, die wir in unserem Podcast erwähnen, es gibt bei uns auch einen Glossar, den verlinken wir euch gerne unten in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Hörvermögen. Das ist unsere erste Folge dieses Podcasts und deshalb möchten wir uns zunächst kurz vorstellen, wer wir sind, worum es hier geht und was ihr von uns erwarten dürft. Mein Name ist Agnes Trennig.
Mein Name ist Stefan Ferstl. Schön, dass ihr von Anfang an dabei seid.
Stefan, fangen wir mal mit dem Namen an. Hörvermögen, ist das bewusst zweideutig?
Genau das war die Idee. Hörvermögen bedeutet natürlich die Fähigkeit zu hören, aber auch Vermögen, dass man sich durch Zuhören und Verstehen aufbauen kann. Wissen ist in der Geldanlage buchstäblich wertvoll. Wer die Zusammenhänge versteht, trifft bessere Entscheidungen. Das ist der Kern von unserem Podcast.
Und was darf ich mir konkret jetzt darunter vorstellen?
Naja, es geht um Finanzbildung ohne erhobenen Zeigefinger, ohne unnötigen Fachjargon. Wir behandeln einfach Anlagethemen, die für österreichische Anlegerinnen und Anleger relevant sind. Anleihen, Aktien, Fonds, ETFs, Rohstoffe, Gold, Zinspolitik, Regulierung, aber immer mit dem Ziel, dass am Ende des Gesprächs etwas Konkretes bleibt. Eine Erkenntnis, eine Einordnung oder einfach nur eine Handlungsorientierung.
So, und damit kommen hier unsere Rollen ins Spiel. Stefan, du bist Investmentexperte mit langjähriger Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Und ich bin die Agnes, ich bringe die Perspektive mit, die viele Zuhörerinnen und Zuhörer sicher teilen. Die einer informierten, aber nicht spezialisierten, geschweige denn professionellen Anlegerin. Ich stelle die Fragen, die man sich stellt, wenn man sein Geld sinnvoll anlegen möchte, aber nicht täglich Kapitalmärkte analysiert.
Naja, die Konstellation ist ja kein Kunstgriff, sondern sie spiegelt ja die Realität wider, die wir im Beratungsalltag eigentlich täglich erleben. Die meisten Anlegerinnen und Anleger sind intelligent und an ihren Finanzen interessiert. Was ihnen fehlt, ist nicht die Fähigkeit zu verstehen, sondern der Zugang zu verständlicher, seriöser Information.
Und genau das möchten wir hiermit ändern. Am Ende jeder Folge gibt es ein festes Format, gehört, gecheckt. Stefan bringt eine Behauptung oder Einschätzung mit, die er in der Praxis gehört hat und wir unterziehen sie gemeinsam einem Reality-Check. Denn Halbwissen ist in der Geldanlage oft gefährlicher als gar kein Wissen.
Dabei freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr mitmacht. Das heißt, wenn ihr Aussagen gehört habt, die euch überrascht oder irritiert haben, schreibt uns das einfach und die interessantesten nehmen wir gerne mit in unseren Podcast.
Und damit genug von der Vorstellerei, kommen wir zum Thema der heutigen Folge.
Naja, das Thema ist Anleihen. Ja, eine Anlageklasse, die in Österreich deutlich zu wenig Beachtung findet. Und genau deshalb ist es ein idealer Einstieg für unseren Podcast.
Warum Anleihen? Stefan, bevor wir in die Details gehen, warum ausgerechnet Anleihen als erste Folge?
Naja, österreichische Haushalte halten nach aktuellen Schätzungen ca. 300 Milliarden Euro auf Bankkonten zu Zinsen, die deutlich unter dem liegen, was der Markt eigentlich hergeben würde. Das heißt, das Kapital liegt da, arbeitet kaum und ist quasi unverzinst. Anleihen sind da eine der naheliegendsten, am besten regulierten und am häufigsten missverstandenen Alternativen dazu. Das macht sie zum perfekten Einstieg.
Und hiermit stellt sich auch schon die erste Frage, was ist eigentlich eine Anleihe?
Eine Anleihe ist ein Schuldtitel. Ein Staat oder ein Unternehmen benötigt Kapital und beschafft es sich aber nicht über einen Bankkredit, sondern direkt bei den Investoren. Anlegerinnen und Anleger stellen dieses Kapital an, den sogenannten Coupon. Am Ende der Laufzeit bekommen sie dann wieder ihr eingesetztes Kapital zurück.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bin ich als Anlegerin im Grunde selbst die Kreditgeberin?
Genauso ist es. Du übernimmst die Funktion, die sonst eine Bank innehat. Das bringt entsprechende Rechte mit sich, aber natürlich auch eine klare Verantwortung. Man muss wissen und sorgfältig prüfen, wem man sein Geld anvertraut.
Okay, ich fange an, die Grundstruktur zu verstehen. Aber warum tun das dann eigentlich so wenig Menschen?
Naja, das wiederum hat historische und psychologische Gründe. Viele Anlegerinnen und Anleger sind mit dem Sparbuch aufgewachsen, kennen Anleihen kaum aus eigener Erfahrung und haben wenig Orientierung, wie man sie bewertet. Dieses Informationsdefizit ist der erste Grund. Der zweite ist legitim. Anleihen tragen auch reale Risiken, die man natürlich verstehen muss, bevor man investiert.
Und die wollen wir ja hier jetzt auch nicht ausblenden.
Na, auf keinen Fall, das wäre ja auch nicht seriös.
Auf den Schuldner kommt es an. Stefan, wenn ich als Anlegerin über eine Anleihe nachdenke, was ist die erste Frage, die ich mir eigentlich stellen muss?
Naja, die entscheidende Frage ist ganz klar, wem leihe ich mein Geld? Und in dieser Frage steckt eigentlich schon die gesamte Risikoanalyse. Bei Staatsanleihen bedeutet das, wie stabil ist die Wirtschaft des Landes, wie verlässlich sind die politischen Institutionen, wie sieht die langfristige Schuldentragfähigkeit aus. Wenn man so hernimmt, Österreich und Deutschland gelten sicher als erstklassige Schuldner und das Risiko eines Zahlungsausfalls dort ist äußerst gering.
Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es ja auch Unternehmensanleihen. Da stelle ich mir die Analyse aber dann etwas komplexer vor.
Ja, das ist richtig. Also dort steigt die Komplexität natürlich erheblich. Da muss ich mir anschauen, ist das Geschäftsmodell robust, sind die Einnahmen stabil und nachhaltig, kann das Unternehmen seine Verpflichtungen auch in 5 oder 10 Jahren noch erfüllen. Das sind so die Kernfragen und die erfordern natürlich auch echte Analysearbeit.
Das klingt fast so, als ob ich dafür ein betriebswirtschaftliches Studium brauchen würde. Das kann ich aber als Privatanlegerin realistisch nicht selber leisten, oder?
Naja, ist ein wichtiger Punkt. Niemand erwartet, dass ein Privatanleger jedes Unternehmen selbst analysieren kann. Dafür wiederum gibt es natürlich spezialisierte Berater, zum Beispiel bei unabhängigen Wertpapierfirmen, die diese Einschätzungen professionell vornehmen. Vor allem zur Risikostreuung macht hier ein Investment in zum Beispiel einen Anleihenfonds wirklich Sinn. Gute Nachricht. Es gibt weltweit genug erstklassige Schuldner und auch erstklassige Investmentfonds für dieses Thema.
Ja, Stefan, ein weiteres wichtiges Thema bei Anleihen sind die Laufzeiten. Wie wähle ich denn die richtige Laufzeit?
Hier kann man als Orientierung hernehmen, je kürzer die Restlaufzeit, desto überschaubarer ist das Risiko. Wirtschaftliche Lage eines Schuldners lässt sich für 2 Jahre ja relativ verlässlich einschätzen. Für 20 Jahre ist es natürlich erheblich schwieriger.
Wenn ich richtig informiert bin, heißt das aber normalerweise, dass längere Laufzeiten höher verzinst werden. Ist das der Anreiz?
Genau. Mehr Laufzeit bedeutet mehr Unsicherheit und diese Unsicherheit wird am Ende des Tages durch höhere Zinsen kompensiert. Das ist kein Nachteil, aber man sollte diese Chancen und Risiken bewusst und informiert eingehen.
Zinspolitik, der große Taktgeber. Stefan, kommen wir zu einem Thema, das mich als Anlegerin derzeit wirklich beschäftigt, weil auch die ganze Zeit in den Medien, die Zinspolitik. Ich beobachte, dass die Zinsen sich laufend verändern, aber ich verstehe noch immer nicht, wer das steuert und nach welcher Logik.
Na, das Steuerungsinstrument liegt bei den Zentralbanken. In Europa ist das die Europäische Zentralbank, die EZB, in den USA ist das die Federal Reserve, kurz FED. Ihr Mandat ist Geldwertstabilität und ihr wichtigstes Werkzeug sind die Leitzinsen.
Kannst du uns den Mechanismus ein bisschen erklären?
Das Grundprinzip funktioniert folgendermaßen. Wenn die Wirtschaft stark wächst, die Preise steigen und Inflation droht, erhöht die Zentralbank die Zinsen. Teures Geld dämpft Nachfrage und Preisauftrieb. Wenn die Wirtschaft wiederum schwächelt, senkt die Zentralbank die Zinsen, um Investitionen zu ermöglichen und die Konjunktur zu stützen.
Und was bedeutet das konkret in der Praxis?
Na, in der Praxis gibt es Situationen, in denen dieses Modell auch an seine Grenzen stößt. Das klassische Beispiel ist Stagflation. Etwas, was wir ganz aktuell vielleicht auch kurz davor sind zu erleben. Schwache Wirtschaft und hohe Inflation gleichzeitig. In dieser Konstellation kann die Geldpolitik nicht beiden Zielen gleichzeitig gerecht werden. Das heißt, man muss priorisieren. Und jede Entscheidung wiederum hat Nebenwirkungen. Das haben wir nach der Corona-Krise auch in Europa sehr deutlich erlebt.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern, die Zinserhöhungen kamen für viele von uns überraschend, schnell und mit wirklich großer Wucht.
Genau, und das hatte spürbare Folgen für bestehende Anleihenportfolios. Darauf kommen wir aber gleich zurück. Zunächst aber zu einem weiteren Faktor, der gerade stark an Bedeutung gewonnen hat, der politische Einfluss auf die Zentralbanken.
Du meinst das, was wir derzeit konkret in den USA erleben?
Genau, Jerome Powell leitet die Fed und hält das aktuelle Zinsniveau für angemessen. Präsident Trump hingegen drängt öffentlich auf Zinssenkungen aus wirtschaftspolitischen Motiven. Da Powell Kraft seines Amtes unabhängig ist, plant Trump offenbar bei Ablauf des Vertrages von Powell mit seinem zukünftigen Nachfolger eine Politik umzusetzen, die deutlich näher bei der Linie des Präsidenten liegt.
Du Stefan, welche Auswirkungen hat das jetzt auf mich als Anlegerin?
Naja, das bedeutet, dass du mit einem möglichen Rückgang der US-Zinsen rechnen musst. Sinkende Zinsen wären für Besitzer bestehender Anleihen grundsätzlich positiv. Denn wenn neue Anleihen weniger Zinsen bieten, steigen die Kurse der bereits im Umlauf befindlichen, höher verzinsten Papiere.
Das klingt ja jetzt eigentlich ganz erfreulich, aber das klingt auf der anderen Seite auch so, als ob die Sache ein bisschen komplizierter ist, als es gerade den Anschein hat.
Naja, wir können uns durchaus noch ein zweites Szenario vorstellen, das genauso wahrscheinlich ist und das zeigt in die entgegengesetzte Richtung.
Das große Schachspiel. Geopolitik und Anleihen. Na dann, Stefan, das klingt so, als ob du dich schon sehr detailliert mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Was ist aus deiner Sicht dieses zweite Szenario? Kannst du das ein bisschen erklären?
Na, die USA haben auch ein massives Staatsdefizit. Das heißt, sie finanzieren das, indem sie Staatsanleihen, sogenannte Treasuries, weltweit am Kapitalmarkt platzieren. Das funktioniert, weil der US-Dollar die führende Weltreservewährung ist und weil es einen impliziten geopolitischen Deal gibt. Die USA bieten militärischen Schutz und im Gegenzug finanziert die Welt die amerikanischen Staatsschulden.
Aber genau dieser geopolitische Deal bröckelt ja im Moment ziemlich stark. Das war jetzt über Jahrzehnte stabil.
Genau, aber dieser Deal setzt voraus, dass beide Seiten einen Nutzen haben. Was passiert, wenn die USA ihre militärische Stärke einsetzen, um Druck auf genau jene Länder auszuüben, die ihre Anleihen kaufen, wenn aus einem gegenseitigen Abkommen eine einseitige Abhängigkeit wird?
Dann verliert dieser Deal wohl seinen Reiz und die Käufer bleiben aus.
Genau so ist es. Und das hätte zwei mögliche Konsequenzen, nämlich erstens die Nachfrage nach Treasuries sinkt. Die USA müssen höhere Zinsen bieten, um noch genügend Käufer zu finden. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der die Regierung niedrigere Zinsen anstrebt.
Und was ist jetzt die zweite Konsequenz?
Zweite Konsequenz ist, dass die Fed ihre Anleihen selbst aufkauft, um die Zinsen künstlich niedrig zu halten. Das aber wiederum belastet ihre Bilanz erheblich und was noch schwerer wiegt, ihre Glaubwürdigkeit. Das heißt, eine Zentralbank, die ihre Unabhängigkeit verliert oder verloren zu haben scheint, ist ein fundamentales Problem für die gesamte Kapitalmarktstabilität.
Stefan, jetzt hast du aber zwei sehr gegensätzliche Szenarien erläutert. Wie soll ich als Anlegerin damit umgehen?
Na, indem du beide ernst nimmst und dein Portfolio nicht nur auf ein einziges Szenario ausrichtest. Das ist der Kerngedanke aktiven, informierten Anlagemanagements. Das heißt, kaufen und vergessen, das funktioniert in so einem Umfeld halt nicht allzu gut.
Was bedeutet das für Anlegerinnen und Anleger? Dann lass uns jetzt konkret werden. Ich bin private Anlegerin, ich habe Kapital auf meinem Sparkonto. Was sind jetzt meine wesentlichen Schlussfolgerungen?
Na, ich würde sagen, grundsätzlich drei Punkte. Erstens, Anleihen sind eine seriöse, etablierte Anlageklasse und keine Geheimwaffe für Profis. Ja? Aber der Einstieg erfordert Vorbereitung. Wer ist der Schuldner? Wie lange ist die Laufzeit? Welches Zinsumfeld erwarte ich? Diese Fragen müssen zuerst einmal beantwortet sein, bevor man investiert.
Ja, da kommt wieder das berüchtigte betriebswirtschaftliche Studium, das ich als private Anlegerin in meinem Fall nicht habe. Kann ich das überhaupt alleine beurteilen?
Das ist, würde ich mal sagen, Punkt 2. Gute Beratung ist da kein Luxus, sondern sollte Voraussetzung sein. Nicht, weil die Anleger das nicht verstehen können, sondern weil professionelle Berater den Markt einfach kontinuierlich beobachten, Schuldner analysieren und Szenarien einordnen können. Das ist eine Leistung, die sich in dem Bereich wirklich auszahlen kann.
Und der dritte Punkt?
Na, das aktuelle Zinsumfeld ist ziemlich komplex, haben wir eh schon gesagt, geopolitische Verschiebungen, politischer Druck auf Zentralbanken, zwei konträre US-Szenarien. Das ist grundsätzlich einmal kein Argument gegen Anleihen, aber es ist ein klares Argument für Überlegung und professionelle Begleitung.
Und das ersetzt sicher kein Hochglanzprospekt.
Genau so ist es.
Gehört, gecheckt. So, lieber Stefan, dann kommen wir nun am Ende zu unserer Gehört-Gecheckt-Rubrik, unserem festen Abschlussformat. In jeder Folge bringst du eine Aussage mit, die du in der Praxis gehört hast, und wir unterziehen sie gemeinsam einem Reality-Check. Heute zum ersten Mal. Stefan, was hast du gehört?
Was ich gehört habe, ist immer wieder mal, Anleihen sind eigentlich genauso sicher wie ein Sparbuch, nur mit besseren Zinsen.
Das klingt ja grundsätzlich verlockend und ist vermutlich genau das, was viele Anleger und Anlegerinnen gerne hören würden.
Und daher ist es wichtig, das auch mal präzise einzuordnen. Es steckt ein Kern Wahrheit darin, das kann man nicht verleugnen, aber nur unter sehr spezifischen Bedingungen. Bei erstklassigen Staatsanleihen mit kurzer Restlaufzeit, etwa österreichische oder deutsche Papiere mit 2 Jahren Restlaufzeit, ist das Ausfallsrisiko minimal, die Verzinsung planbar und das Rückzahlungsrisiko eigentlich gering. In diesem engen Rahmen, würde ich sagen, kann die Aussage durchaus zutreffend sein.
Aber als allgemeine Regel würdest du es nicht stehen lassen?
Würde ich nicht, denn eine Anleihe hat einen Marktpreis und dieser Preis schwankt in Abhängigkeit vom allgemeinen Zinsniveau. Das heißt, wer bis zur Endfälligkeit hält, bekommt einmal grundsätzlich seinen Nominalbetrag zurück. Aber wer vor der Fälligkeit liquidieren muss, der realisiert eben den aktuellen Marktpreis, der durchaus auch mal unter dem Einstandspreis liegen kann.
Und wann genau passiert das?
Wenn die Marktzinsen seit meinem Kauf gestiegen sind. Neue Anleihen bieten dann höhere Coupons, die bestehende Anleihe verliert relativ an Attraktivität und der Kurs sinkt. Sparbuch wiederum kennt diesen Mechanismus nicht.
Und 2022 war das auch keine Theorie?
Ja, ganz und gar nicht. Also die EZB erhöhte die Zinsen eben in historischer Geschwindigkeit und wer langlaufende Anleihen im Portfolio hatte, sah teilweise sogar zweistellige Kursverluste auf dem Papier. Auf der anderen Seite, wer durchhalten konnte, hat am Ende nichts verloren. Wer in diesem Moment liquidieren musste allerdings, hat wirklich reale Verluste realisiert. Das ist Kapitalmarktrealismus, wenn man so möchte. Und genau deshalb ist Finanzbildung auch so wichtig.
Die Botschaft ist klar. Die Aussage gilt nur unter sehr engen Bedingungen. Als pauschale Charakterisierung von Anleihen ist sie irreführend.
Präzise zusammengefasst.
Gehört, gecheckt. Danke, Stefan. Das war die erste Folge von Hörvermögen. Wir haben heute Anleihen von der Grundstruktur bis zur Geopolitik durchleuchtet. Und dabei, so hoffen wir, gezeigt, was dieser Podcast gerne leisten möchte. Fundierte Finanzbildung, die verständlich bleibt und praxisnah ist.
Und wenn ihr wiederum Themen habt, die euch beschäftigen oder Behauptungen, die einen Reality-Check verdienen, schreibt uns, wir freuen uns sehr auf den Austausch.
Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bis zur nächsten Folge.
Euer Hörvermögen.
Auf Wiedersehen. Das war Hörvermögen, der Podcast zur Geldveranlagung und Finanzbildung, eine Produktion der Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH.